Religiöser Fundamentalismus ist kein Phänomen der Gegenwart. Über die gesamte Menschheitsgeschichte entbrannten immer wieder Kämpfe um den wahren Glauben. Sie bereiteten den Boden für Phantasten und Reformer ebenso wie für gnadenlose Fanatiker und zynische Profiteure. Eine gesellschaftliche Zerreißprobe, über deren Aktualität nachzudenken sich lohnt. So auch im Spätmittelalter, als zwei Päpste den Führungsanspruch der katholischen Kirche erhoben und sich die Rufe nach Reform häuften. Man suchte nach internen Lösungen und entfachte Kriege im Namen Gottes, die der Durchsetzung weltlicher Interessen dienten. Zum Kriegsanlass nahm man im 15. Jahrhundert die Abwehr militanter Anhänger des Reformers Jan Hus, der die Kirche nach dem Vorbild der Urkirche Christi gestalten wollte. Seine intellektuellen Plädoyers gegen Papst und Königtum rüttelten an den Grundfesten der mittelalterlichen Herrschaft und fanden auch in Wien zahlreiche Anhänger. Papsttreue Katholiken versuchten aus Böhmen nach Mähren und weiter nach Österreich zu fliehen. Der österreichische Herzog Albrecht, der Wiener Juden ermorden ließ, um mit deren Geld Kriege zu finanzieren, zog an der Seite des Königs gegen die Hussiten, die sich Zug um Zug Wien und Klosterneuburg näherten. Die aktuelle Ausstellung Gotteskrieger in der Salatarena in Stift Klosterneuburg fokussiert auf den Wiener Raum und seine Beziehungen zu Böhmen und Mähren in der Hussitenzeit. Jan Hus, aus der österreichisch-katholischen Erinnerung gedrängt, war auf tschechischer Seite zur nationalen Identifikationsfigur geworden. Tschechische und österreichische Expertinnen und Experten haben sich gemeinsam der Aufarbeitung des Themas in der Ausstellung gewidmet. Dabei sind herausragende Objekte wie der große Albrechtsaltar. Noch bis 15. November ist diese Ausstellung täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen. Zwei Diskussionen im Augustinussaal begleiten diese Ausstellung. Die erste war am Mittwoch vergangener Woche. Sie widmete sich dem Thema Religion, wofür überhaupt? Die gesellschaftspolitische Relevanz von religiösem Bekenntnis heute. Eine Zusammenfassung hören Sie nun in den Perspektiven. In den christlichen Religionskriegen des 15. Jahrhunderts sind Menschen für religiöse Überzeugungen gestorben bzw. haben im guten Glauben gekämpft und getötet. Manche Forderung von damals mag uns heute trivial erscheinen, aber hat sich wirklich so viel verändert? Welche Glaubensfragen sind für uns heute wichtig? Welche Rolle spielt Religion heute noch für den Glauben? Und kann sie etwas zur Gesellschaft beitragen? Oder was würde fehlen, wenn es keine Religion gäbe? Dazu die Diskussion. Regina Pollack ist eine der Diskutantinnen. Die Pastoraltheologin, Religions- und Werteforscherin nimmt in ihren Anfangsstatement Stellung zu aktuellen Trends, die sich in Bezug auf Religion und ihre gesellschaftliche Kraft und Bedeutung zeigen, darunter Entkirchlichung.
Das wissen wir seit den 80er Jahren. Mittlerweile ist das Ausmaß an Rückgang an traditioneller Religiosität, Glaube an Gott und Vertrauen in die Kirche wirklich eingebrochen. Wir haben jetzt nochmal unsere europäische Wertestudie insofern wiederholt, um uns anzuschauen, wie wirkt sich die Pandemie aus, und da sind die Zahlen noch einmal rapide eingegangen. Der zweite Trend, und das ist das konterkariert das in gewisser Art und Weise, ist das, was ich als Refiguration von Religion bezeichnen möchte. Und das betrifft auch die katholischen Glaubensvorstellungen. Auch da findet schon länger eine Veränderung dessen statt, was Menschen sich unter Glaube, Spiritualität und Religiosität darstellen. Also sowohl hinsichtlich der Vorstellungen, was Gottesbilder angeht, was religiöse Praxisformen angeht, Stichwort Interesse an spirituellen Praxisformen. Das geht mitten in die Kirchen auch hinein. Das sind nicht nur Randphänomene außerhalb. Da tut sich schon länger was, und ich sage jetzt mal, die traditionelle Kirchenleitung tut sich nach wie vor schwer, diese semantischen und organisationalen Veränderungen, die wir beobachten können, auf die so zu reagieren, dass die Relevanz unserer kirchlich-christlich-katholischen Tradition in diesem Kontext neu interpretiert wird und verstanden werden kann.
Der dritte Bereich, so Regina Pollack, ist Bedeutungszuwachs von Religion im politischen Kontext.
Und da spielen Religionsgemeinschaften eine hochgradig ambivalente Rolle, weil sie auf der einen Seite, also auf jeden Fall mal politische Player sind, weltweit, auch in Österreich. Dieser Kampf um die, was ist jetzt die richtige Religion, den gibt es eigentlich auch heute, und zwar sowohl in der säkularen Gesellschaft als auch innerhalb der Religionsgemeinschaften. Am deutlichsten sichtbar wird das bei den ganzen Fragen Geschlechtsidentität, Einstellungen zu unterschiedlichen Formen von Geschlechter- und Paarbeziehungen. Also da gibt es einen Kampf, was ist jetzt die richtige, was ist die wahre Religion und wie interpretieren wir das? Und in diesem Zusammenhang können wir quer durch alle Religionsgemeinschaften, nicht nur in der Kirche, fundamentalistische Strömungen wahrnehmen. Und auf der anderen Seite werden aber jetzt gerade auch von Seiten der Politik bestimmte Gruppen innerhalb der Religionsgemeinschaften als ganz wichtige Partner wahrgenommen in interreligiösen Dialogsprozessen, jetzt nicht aufgrund ihrer Spiritualität, sondern als Begleiter und Unterstützer, zum Beispiel bei der Implementierung von Menschenrechten. Das ist etwas, was ich in meiner OSZE-Funktion ganz deutlich beobachten kann. Also der Europäische Rat beispielsweise, da hatten die Italiener jetzt interreligiösen Dialog als ganz zentrales Thema. Also Religion ist sehr im Umbruch, sie ist hochgradig politisch, auch Antisemitismus ist ein Thema. Ja, also auch das ist, glaube ich, kein Zufall. Immer wenn solche Umbrüche stattfinden, steigt der Antisemitismus, steigt auch die Islamfeindlichkeit.
Lis Hirn, Philosophin, Autorin und Dozentin, folgt auf die Ausführungen von Regina Pollack.
Ich teile mit Frau Professor Pollack die Einschätzung, dass es noch wesentlich komplizierter ist und komplexer ist, wenn man es sich genau anschaut im Detail. Ja, die Jugend ist da sehr geteilt. Ich nehme das auch wahr in den Gruppen, mit denen ich arbeite, vor allem mit den Jugendlichen. Bei muslimischen Jugendlichen und gerade in den Projekten, mit denen ich auch oder in denen ich auch publiziere und wo ich auch mit anderen zusammenarbeite, da stellen wir schon fest, dass Religion eine stärkere Rolle spielt, dass auch der Bezug zur Religion eine Rolle spielt, aber oft sehr viel religiöses Unwissen da ist. Also da ist Religion definitiv identitätsstiftend. Sozusagen, ich zeige auch damit, dass ich zu einer bestimmten Gruppe dazugehöre, ich gebrauche das Vokabular, ich ziehe vielleicht Kleidung an, die mich als eindeutig dieser Kultur zugehörig ausweist, etc. Diese Tendenzen haben wir natürlich nicht nur in Europa, das gibt es übrigens auch in den muslimisch geprägten Ländern selbst. Ich arbeite mit einigen Projektpartnern, unter anderem in Marokko zusammen. Da leben wir auch seit ungefähr 2015 einen ganz starken Trend zu einem Wiedererstarken auch dieses unter Anführungszeichen klassischen Islams, aber auch einen sehr stark gesellschaftlichen Druck, wobei ich immer wieder unterscheiden wollen würde zwischen jetzt richtig gläubig und sozusagen den sozialen, politischen Druck ausgeliefert zu sein, um dann zum Beispiel auch an den Unis ein Kopftuch aufsetzen zu müssen, wie es zum Beispiel in Marokko häufig der Fall ist. Ja, also da gibt es schon nochmal einen Unterschied zwischen, ist es wirklich ein Wiedererstarken des Glaubens, dieses religiösen Gefühls, oder ist es sozusagen, wie Sie schon so richtig gesagt haben, eine stärker werdende Politisierung. Und ja, die gibt es auf jeden Fall, die gibt es nicht nur in Marokko, nicht nur woanders, sondern auch bei uns. Ja, aber ich sehe es jetzt hier vor allem stärker, wenn es um den Islam geht, als beispielsweise jetzt in Richtung Christentum. Ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Beobachtung teilen. Es gibt natürlich Untergruppen, es gibt auch Freikirchen etc., aber wo ich das Gefühl habe, dass wir wirklich mehr hinschauen müssen und auch diskutieren müssen, ist eben jetzt gerade auch muslimische Jugendliche beispielsweise und ihre Geschlechterbilder, Gesellschaftsbilder, ihr Bildungswissenschaftsverständnis und auch ihr politisches Verständnis.
Er ist Moraltheologe, Mediziner und katholischer Priester. Matthias Beck wird gerne zu Fragen über die Kirche und ihre Bedeutung im Heute gefragt. Natürlich auch bei der Diskussion im Stift Kloster Neuburg.
Ich habe zwei Schwüre getan in meinem Leben als junger Mensch. Ich werde nie Priester werden und wenn überhaupt Priester, dann nur ein Ordensmann, aber niemals Pfarrer. Meine liebe Gott ist ein Schlitzohr, er hat mich doch auf verschiedenen Wegen geführt. Ich wollte eigentlich mal Jesuit werden, also ich habe eine sehr ignatianische Prägung, da geht es ganz stark um den Einzelnen. Und das wäre so eine erste These, die ich mal raushauen möchte heute Abend. Es geht im Christentum auch um Gemeinschaft, aber vielmehr geht es um den Einzelnen. Wenn man sich mal die Ostergeschichten anschaut, also die Auferstehungsgeschichten, was wir übrigens jeden Sonntag feiern, da geht es immer um einzelne Personen. Eine Frau steht am Grab, Maria Magdalena, Gott und ich. Eine Zweierbeziehung, dann die Emmaus-Jünger, eine Dreierbeziehung. Das heißt, wir haben vollkommen aus dem Auge verloren oder müssten es neu gewinnen, dass es überhaupt nicht um Kirche geht. Wir reden immer über die Kirche. Entschuldigung, wenn ich das mal so zuspitze, das ist ein bisschen meine deutsch-österreichische Art. Um Kirche geht es überhaupt nicht. Es geht um die Frage Gott und ich. Gibt es diesen Gott? Hat er was mit mir zu tun? Und ist er ein heilender Gott? Christentum ist eine heilende Religion. Deswegen geht es sehr gut mit der Medizin zusammen, auch gut mit den Naturwissenschaften zusammen. Der Logos Gottes wird Mensch, sagen wir. Der Logos zeigt sich natürlich auch in der Biologie, auch in der Philosophie. Das heißt, diese ganzen Gegensätze, die wir in der Kirchengeschichte herausgearbeitet haben, sind vollkommen unnötig und vollkommen künstlich, weil es darum gar nicht geht. Übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf, Jesus war noch nicht einmal katholisch, das wissen die meisten auch nicht. Der war noch nicht mal ein Christ, stell dir mal vor. Der war ein Jude. Ich habe das mal gesagt in meinen Morgenansprachen, habe ich mal den Dalai Lama erwähnt, rief mich ein konservativer Freund an und sagt, wie kannst du den Dalai Lama erwähnen, der ist ja gar nicht katholisch. Sag ich, ja, lieber Freund, Jesus war auch nicht katholisch, stell dir mal vor. Also ein bisschen Kulturgeschichte wäre schon mal ganz gut. Mir geht es ganz stark um den Einzelnen als Arzt, als Mediziner. Ich kann nur einzelne Patienten behandeln. Christentum ist eine heilende Religion. Und deswegen müssen wir uns mehr um den Einzelnen kümmern. Ich führe sehr viele Einzelgespräche. Ich habe so zwei spirituelle Gruppen gegründet. Also ich bin erst seit 10 Jahren Priester. Eine Journalistin fragte mich mal, Herr Professor, wieso haben Sie sich 30 Jahre dagegen gewehrt? Habe ich gesagt, wenn ich es ehrlich sagen soll, der Apparat Kirche hat mir immer Angst gemacht. Und ich behaupte, dass die meisten Atheismen kommen durch ein falsch vermitteltes Gottesbild. Und so gibt es sogar einen Satz im Zweiten Vatikanischen Konzil, 62 bis 65, Atheismus kommt durch ein schlecht vermitteltes Christentum. Mein guter alter Freund, Professor Wucher Huldenfeld, heute 92 Jahre alt, wohnt über mir im Pfarrhaus. Der hat mich darauf hingewiesen, der hat 30 Jahre Atheismusforschung gemacht. Der hat gesagt, diese Form von Atheismus, die dann im Sozialismus und Kommunismus geendet ist, gibt es nur im Christentum. Gibt es in anderen Religionen überhaupt nicht. Also den Satz möchte ich wirklich festhalten. Christentum ist die Religion des Einzelnen, auch der Gemeinschaft. Das ist natürlich sehr jesuitisch, der Einzelne, Gott und ich. Auch sehr protestantisch, meine Mutter war evangelisch. Und das wäre wichtig, dass wir mal die einzelnen Menschen betrachten. Eine Gesellschaft besteht aus einzelnen Menschen. Und Aristoteles hat schon gefragt, der Staat bricht auseinander, was machen wir? Und er hat sich gefragt, ja, ein Staat wird von Menschen getragen, von einzelnen Menschen. Also was suchen die einzelnen Menschen? Sie suchen ihr Glück, ihr gelingendes Leben. Eudaimonia heißt das griechisch. Eu heißt gut und Daimon ist der Geist. Dem guten Geist folgen, Tugendlehre und so weiter, will das jetzt nicht ausführen. Dann kannst du ein geglücktes Leben führen. Und das würden wir im Christentum einfach weiterführen, ganz lässig. Dem guten Geist folgen heißt für uns, dem Heiligen Geist folgen, dem göttlichen Geist in mir. Das kann man lernen in Exerzitien. Also das mache ich. Mir geht es um Spiritualität. Die Ethik haben wir relativ abgehandelt. Wir haben Gott sei Dank gute Gesetze geschaffen in Europa, Menschenwürde und so weiter. Aber das Innere des Menschen haben wir vollkommen verwahrlost. Deshalb die Psychologie übernommen. Das hat C.G. Jung schon 1930 gesagt. Wir Psychologen müssen uns heute um Dinge kümmern, die eigentlich der theologischen Fakultät zukämen. Aber wir haben die Leute immer ins Jenseits vertröstet und gesagt, na, wenn es dir hier schlecht geht, drüben wird alles besser. Nee, hier müssen wir uns um die Menschen kümmern.
Den Ausführungen von Matthias Beck stellt Eitan Reif, er ist Mitbegründer der Initiative Religion ist Privatsache, Folgendes entgegen.
Ich finde es immer faszinierend, wie Religionsvertreter, und erlauben Sie mir, Sie als Religionsvertreter zu brandmarken, es schaffen, den Kreis zu quadrieren. Ja, also wir beginnen eigentlich, also das Fundament einer jeden Religion, würde ich fast behaupten, und insbesondere des Christentums, ist ein Bezug auf Gott. Das ist im Judentum genauso. Und diese ganze Individualisierung oder die Vermenschlichung der Religion ist eine ganz moderne Geschichte. Ja, das ist erst seit der Geburt des Humanismus als Gegenbewegung eben zu dieser theistischen Vorstellung oder Weltanschauung, hat den Mensch in den Mittelpunkt gebracht und in guter alter Manier hat die Kirche, und das machen viele Religionen sehr gern, aus der Not eine Tugend gemacht, und plötzlich ist der Mensch im Vordergrund. Ja, das ist etwas ganz Neues, also ganz Neues. Es gibt schon seit Jahrzehnten diese Fiktion, dass auch im Christentum der Mensch im Vordergrund steht. Die meiste Geschichte oder der längste Teil der Geschichte des Christentums hat es allerdings anders gesehen. Die Säulenheiligen haben sich jetzt nicht beschäftigt mit dem Individuum und mit dem Wohl der einzelnen Menschen, sondern da ging es eigentlich nur darum, wirklich zu glauben. Sämtliche Heiligengeschichten, da geht es eigentlich nur darum, dass man für den wahren Glaube gekämpft hat. Das sind wir vielleicht auch bei dem Thema der Ausstellung. Gotteskrieger, ja, das waren Krieger eben für Gott und nicht für das Individuum. Und diese Aneignung des Humanismus oder der Errungenschaften des Humanismus seitens der Kirche haben mich immer schon aufgeregt. Jetzt nicht so sehr, dass wir zum Streiten kommen werden, aber ich glaube, da gibt es eine gewisse Dissonanz, die man noch ansprechen sollte.
Eitan Reif sagt, viele Themen haben die Religionen für sich entdeckt und nennt Beispiele.
Wie zum Beispiel Umweltschutz. Ja, das war in den monotheistischen Religionen nie ein Thema. Das war im Judentum nie ein Thema, im Christentum auch jahrhundertelang kein Thema. Und jetzt plötzlich ist es ein Thema. Plötzlich geht es nicht darum, dass uns die Schöpfung zum gewissen Grad als Krone der Schöpfung geschenkt wurde. Plötzlich haben wir eine Verantwortung. Das ist sehr löblich, was Sie sagen oder was man seitens der Kirche hört. Es ist allerdings etwas ganz Neues. Das hat mit der Geschichte der Kirche herzlich wenig zu tun. Das ist im Zuge einer recht komplexen Hermeneutik, wo das jetzt so hineininterpretiert. Also ich sage nur, man muss da ein bisschen aufpassen. Gerne wird von religiöser Seite dem atheistischen Nihilisten vorgeworfen, dass sie eigentlich in so einem Werterelativismus leben. Interessanterweise leben eigentlich diesen Werterelativismus die Religionen bestens auch vor.
Moraltheologe Matthias Beck unterstreicht Folgendes.
Meine Tradition, meine katholische Tradition, glaube ich, hat die Gemeinschaft immer etwas überinterpretiert. Ich vergleiche es ungern, aber ich mache es jetzt trotzdem mit dem Kommunismus. Der Staat ist alles, du bist nichts. Und so hieß das in der Kirche lange Zeit, die Kirche ist alles und du bist nichts. Füg dich gefälligst ein. Und das stört mich. Das ist so eine Vermassung. Der Mensch ist ein Individuum, weil er von Gott her als einzelner Mensch angerufen ist. Dass er in Gemeinschaft leben muss, ist ja vollkommen klar. Aber ich muss mein Leben leben, ich muss es verantworten. So, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, was machen wir konkret? Also ich habe die Messen, 3 Messen in der Woche, da kommen viele Menschen am Sonntag. Wir sitzen hinterher zusammen, wir diskutieren Fragen des persönlichen Lebens. Ich habe diese beiden spirituellen Gruppen, da befassen wir uns mit persönlichen Lebensfragen, mit Fragen der Politik, was die Menschen so bewegt. Und das ist für mich der Hintergrund, warum Religion sinnvoll ist, weil die Fragen ja aufbrechen. Die Fragen nach dem Sinn meines Lebens brechen auf. Die Fragen nach dem Leid brechen auf. Die Fragen nach der Krankheit brechen auf. Die kranken Patienten haben mich im Krankenhaus immer gefragt, Herr Doktor, warum geschieht das gerade mir? Das kann man jetzt richtig oder falsch interpretieren, so nach dem Motto, warum wird mein Nachbar nicht krank? Der ist ja der viel schlechtere Mensch. Warum werde ich gerade so viel krank? Die Frage kann aber auch richtig verstanden werden. Kann das einen Sinn haben? Kann ich das verstehen dann? Wir haben psychosomatische Medizin, Psycho-Onkologie. Ich habe 2 Bücher geschrieben über Krebserkrankungen. Die Menschen sind voll von Fragen. Und die Frage ist, wo finden Sie Ansprechpartner, die erstmal zuhören, lange zuhören? Ich rede ziemlich viel, aber ich kann auch sehr lange zuhören. Das hilft den Menschen unglaublich. Also als Priester in Beichtgesprächen mit psychologischen Hintergründen, mit medizinischen Hintergründen. Also ich kümmere mich um sehr viele einzelne Menschen. Ich halte die Messe, das ist für die Gemeinschaft wichtig, dass wir ein Gemeinschaftserlebnis haben. Das Ritual, die Menschen sind nicht mehr fähig zum Ritual. Jetzt am Samstag habe ich wieder eine Taufe. Dann kann man fragen, warum soll man Menschen taufen? Weil unsere Auffassung ist, dass Sakramente auch eine heilende Kraft haben. Ich habe vorhin gesagt, Theologie hängt auch von der Biografie ab. Meine Biografie ist eben eine medizinische und eine naturwissenschaftliche. Und so mache ich auch Theologie. Mir geht es um den einzelnen Menschen, das wollte ich hervorheben. Aber natürlich auch um die Gemeinschaft, weil ohne Gemeinschaft geht es gar nicht.
Pastoraltheologin Regina Pollack bringt bei der Diskussion ein, dass bei der Frage nach den Aufgaben von Religion diese allein es vermöge, Menschen eine nachhaltige Zukunftsperspektive zu bieten.
Wir haben in unseren christlichen Ressourcen doch sowas wie Verheißungen. Wir haben keine Happy-End-Verheißung, aber wir haben Verheißungen, dass der Mist, in dem wir leben, nicht das Letzte ist und dass wir das auf der Erde schon mitgestalten und herstellen können. Also durchaus auch apokalyptische Dimensionen.
Themen wie Atheismus, Säkularismus wurden in Stift Klosterneuburg genauso diskutiert wie jene, ob Religion gesund ist. Der Mediziner und Moraltheologe Matthias Beck weiß dazu.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Natürlich kann Religion auch krank machen. Sigmund Freud hat dafür sogar einen guten Begriff entwickelt, die ekklesiogene Neurose, die durch die Kirchen verursachten oder durch die Kirchen verursachten Neurosen. Also müssten wir mal einen Katalog zusammenstellen, das werden wir heute Abend nicht schaffen, was eine gute Religion bringen sollte. Also genau nicht das, was Sie gerade beschreiben, dass ich den Menschen etwas Fremdes aufstülpe, sondern Religion müsste wie eine Hebamme das zum Vorschein bringen, was im Menschen da ist. Und die sollen fragen, die sollen neugierig fragen. Früher hieß das bei den Kindern immer, frage nicht so viel, das musst du glauben. Doch, die sollen fragen. Wir müssen das Neugierdeverhalten der Kinder stärken. Da gibt es sogar ein, ob man jetzt Gott beweisen will, ist eine andere Frage, aber einen guten Zugang von Thomas von Aquin, der sagt, frag immer weiter und dann kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Ob man es jetzt Gott nennt oder nicht. Die Frage ist, ob wir weit genug fragen. Und insofern sind die Atheisten besser dran, weil sie sich selber Gedanken machen und nicht vorgekaute Nahrung kriegen. Und das ist wieder meine Kritik, das meinte ich vorhin mit dem Einzelnen. Wir müssen den Einzelnen dazu animieren, über seinen Glauben Rechenschaft zu geben, darüber nachzudenken. Jetzt sage ich es wieder etwas fromm. Die ersten zwei Gaben des Heiligen Geistes sind Erkenntnis und Einsicht. Ein guter religiöser Glaube muss etwas mit Erkenntnis zu tun haben. Es muss einen Erkenntnisfortschritt geben. Ich muss mehr Einsicht bekommen in mein Innenleben. Ich soll mich besser verstehen. Das heißt, eine gute Religion soll was zu tun haben mit Selbsterkenntnis, mit Erkenntnis der Welt, meinetwegen mit Gottes Erkenntnis. Das heißt, wir müssen ein paar Kriterien mal sammeln, was eine gute Religion ist. Ein paar habe ich schon genannt. Das eine wäre Liebe, Nächstenliebe, mit dem anderen zusammenarbeiten. Zweitens erkennen, mich erkennen, den anderen erkennen. Es ist interessant, dass im Hebräischen der Begriff für Erkennen und Lieben derselbe ist. Drittens Einsicht bekommen in das eigene Innere. Warum bin ich eigentlich so unglücklich? Und das ist eine Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, wir haben einerseits einen Werteverlust oder eine Werteumschichtung, vielleicht kein Verlust, eine Werteumschichtung. Aber was wir besonders haben, ist ein Leerwerden des Menschen. Wir haben in Deutschland einen volkswirtschaftlichen Schaden von 14 Milliarden Euro jedes Jahr durch Burnout-Syndrome und Depressionen. Also wenn wir in die praktische Religion reingingen, das erste wäre mal, dem Menschen wieder einen Lebensrhythmus beizubringen. Mittags mal 10 Minuten Pause oder mal einen Mittagsschlaf. Oder mal abends sowas wie eine Gewissenserforschung. Wie ist eigentlich mein Tag gelaufen? Was war gut? Was war schlecht? Ich meine, was die Mönche hier machen. Ora et labora, Benediktiner, bete und arbeite. Diesen Rhythmus, was die Asiaten auch haben. Ein Herz kann nur schlagen, wenn es sich zusammenzieht und wieder locker lässt. Und wieder zusammenzieht und wieder locker lässt. Ob das jetzt Zen-Buddhismus ist, ich habe viel Zen-Buddhismus gemacht im Himalaya in den Klöstern. Ob das ein christliches Gebet ist, mittags um 12 Leuten die Glocken. Oder ob der Muizin das ist, der ruft bei den Muslimen, dass sie auf den Teppich gehen und beten. Rhythmus, das Gebet etwas Sinnvolles ist fürs Leben, das müssen wir den Menschen beibringen. Wir haben immer nur gesagt, das musst du glauben. Und zu Recht fragen die Kinder, wozu? Wozu soll das gut sein? Es muss mir dienen, Religion muss für den Menschen da sein. Und alles, was an Religion krank macht, zu Kriegen führt, ist sicher nicht eine gute Religion. Jedenfalls nicht das, was im Christentum dran ist. Und jetzt komme ich vielleicht zu einem letzten Punkt, der mir wichtig wäre. Vielleicht fangen wir überhaupt erst an, durch den Niedergang der Kirchen schrittweise zu begreifen, was das Christentum in seinem Kern ist. Das Christentum in seinem Kern ist nicht der Krieg und nicht einen fremden Glauben, dir reindrücken, wie wir mit dem Schieber als Kinder das Essen reingedrückt bekommen haben. Sondern Christentum ist, wie Dostojewski gesagt hat, aus dem anderen das herauslieben, was Gott als Bild in ihn hineingelegt hat. Das wäre Bildung. Das sagt Dostojewski. Lieben heißt aus dem anderen das herauslieben, was Gott als Bild in ihn hineingelassen hat. Lassen Sie den lieben Gott weg. Also das Menschenleben zur Entfaltung bringen, das war mein vorletztes Buch. Eine Spiritualität der Entfaltung, ihr sollt Frucht bringen. Also ich würde meine ganze Liste, das können wir heute Abend nicht zusammenfassen, dessen aufschreiben, was eine gute Religion leisten sollte. Erkenntnis, Einsicht, Nächstenliebe, Wachstum, Entfaltung, Frucht bringen, den Armen nicht vergessen. Nicht nur unternehmerisch tätig sein, aus 3 Talenten 6 machen, das kann man auch finanziell. Christentum ist eine unternehmerfreundliche Religion. Ich würde diesem Papst mal sagen, er redet viel über die Armen, das ist auch gut. Aber er darf auch über die Unternehmer sagen, mach aus 3 Talenten 6. Aber das Entscheidende ist, den Armen nicht vergessen. Deswegen haben wir noch in Österreich und Deutschland eine soziale Marktwirtschaft, wo wir sagen, Unternehmertum gut, aber die Armen abfedern. Also man müsste eine Liste machen, was ist eine gute Religion, was muss sie bringen. In jedem Fall muss sie für den Menschen da sein und nicht für die Kirche, und nicht für den Glauben, sondern für den Menschen.
Pastoraltheologin Regina Pollack ergänzt zur politischen Dimension von Religion.
Und deswegen würde ich sagen, diese Koppelung, die für die monotheistischen Traditionen so charakteristisch ist, Gott und Gerechtigkeit, ja, also dass da eine Wirklichkeit ist, ich klinge jetzt unglaublich altmodisch, vor der man sich rechtfertigen muss am Ende der Tage und dass es nicht wurscht ist, was ich tue. Und was für Judentum, Christentum und den Islam, finde ich, so typisch ist, man kann an alle möglichen Götter glauben, aber wenn man sagt, man glaubt an den Gott, der sich in diesen Texten bezeugt wird oder offenbart, wie auch immer man das jetzt sieht, da geht das nicht ohne Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft. Und das ist nicht irgendein Gerechtigkeitsbegriff. Und da würde ich dich gerne ein bisschen erweitern. Es geht nicht nur darum, den Armen nicht zu vergessen, sondern gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, die Armut überhaupt gar nicht erstmal möglich machen. Ja. Also der Arme, weil das ist eines unserer Probleme. Ja. Man kümmert sich halt irgendwie um die Armen, weil es dazugehört, das kann irgendwie jeder. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Aber eine Gesellschaft so aufzubauen, strukturell, dass sie von den Ärmsten her denkt, also das halte ich schon noch immer für eine gesellschaftspolitische Revolution, von der wir weit, sehr weit entfernt sind. Das halte ich was nicht nur fürs Christentum, das ist für die monotheistischen Traditionen typisch. Das können auch nicht nur Religionen. Also wenn man einen Gerechtigkeitsbegriff philosophisch konzipiert, der von der Armut her denkt, braucht man, glaube ich, nicht unbedingt Gott dazu. Aber umgekehrt quasi, wenn man sagt, man glaubt an den Gott im Koran oder im Tanach oder in der christlichen Bibel, dann geht das nur mit Gerechtigkeit, das ist mir schon wichtig.
Ein Auszug aus der Diskussion, wofür überhaupt die gesellschaftspolitische Relevanz von religiösem Bekenntnis heute, von Mittwoch vergangener Woche in Stift Klosterneuburg anlässlich der aktuellen Ausstellung Gotteskrieger in der Sala Terrena, die noch bis Mitte November zu sehen ist. Auch diese Woche wurde diskutiert zum Thema Kampf für Gott, Weltreligionen und Gewaltlosigkeit angesichts von Kriegen. Und diese Zusammenfassung folgt bei uns dann nächsten Freitag zur selben Zeit. Und Informationen zur Ausstellung, die finden Sie im Internet unter www.stift-klosterneuburg.at.